Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metal Minds, The Pit Unplugged. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch wie gewohnt durch diesen Pit. Dieser Pit ist ein bisschen anders, denn der Pit lief auch als Radiosendung und daher haben wir hier Anmoderationen zu Songs mit dabei. Die habe ich euch aber einfach mal drin gelassen. Dann könnt ihr euch die Musik auch direkt aussuchen.
Und wir schauen hier hinter Vorhänge und unter Noten. Wir wollen wissen, was dahinter steckt. Es geht um Haltung, um Gemeinschaft und um die Frage, was Musik in einer Gesellschaft bewegen kann. Heute reisen wir nicht in die große, laute Metal-Welt, nein, sondern wir bleiben ganz nah dran. Wir bleiben hier in Chemnitz bei einer Band, die seit 20 Jahren beweist, dass Musik kein Beruf sein muss, um Wirkung zu haben. Es geht um Solche. Solche, das sind drei Musiker, die mit Gitarre, Bass und Kajon Geschichten erzählen, die Brücken bauen, wo andere Mauern ziehen. Eine Band, die beim Rotary Club genauso zu Hause sind wie beim Warnstreik, die Bücher schreiben, Hörbücher produzieren und mit ihrem Verein Solche e.V. Kulturarbeit leisten und von Chemnitz bis nach Belarus und weitergekommen sind. Wir sprechen heute über 20 Jahre Bandgeschichte, über Musik als Haltung, über das Leben zwischen Alltag und Kunst und darüber, warum Reduktion manchmal die lauteste Form von Ausdruck ist. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Gast ist heute der Holm von der Band Solche. Schön, dass du da bist.
Danke, hallo. Ich freue mich.
Wie geht's dir heute, Holm?
Ach, mir geht's gut. Mir geht's immer gut. Ich bin notorischer Optimist.
Ein notorischer Gutgeher. Ja. Okay, du bist ja heute nicht nur zu Gast im Musikbetriebsbericht, sondern auch im Metal.de Podcast. Hättest du das jemals gedacht?
Nein, das habe ich mir abgeschminkt schon vor einigen Jahren.
Genau, ihr macht ja gar kein Metal, aber ihr habt diese lustige Rubrik Rockkonzerte auf eurer Homepage
stehen. Ja, also tatsächlich ist es sozusagen, die Attitüde passt doch nicht so richtig zu unseren Instrumenten. Also ich glaube, das ist grundsätzlich, kann man das sagen, von Anfang an, wir hören dann vielleicht auch nochmal ein bisschen, wie erst das illustriert, dass wir immer unsere Musik auch ein bisschen rockiger hören, als sie dann eigentlich rüberkommen, weil wir ja nur akustische Instrumente haben. Und ich glaube aber, tief im Herzen tun wir immer noch so, als hätten wir Riesenschlagzeug und Gitarrenverstärker und Bassverstärker und würden da die Bude abreißen. Ja.
Mir fällt es immer ein bisschen schwer, so Musik einzuordnen. Also ich verwehre mich gerne Schubladendenken irgendwie. Ich würde ja eure Musik als tiefgründige Gitarrenmusik bezeichnen wollen oder als akustischen Konzeptrock, also so tiefgründige Gitarrenmusik zwischen Liedkunst, Punk, Ethos und Philosophie.
Ja, es ist, also unsere Musik ist halt schwierig, weil sie sozusagen immer, also so wie wir auch in der Gesellschaft sozusagen Brücken bauen, haben wir auch sozusagen zwischen den Mitgliedern der Bands immer Brücken gebaut und dadurch sind eben so Sachen, wo wir angefangen haben, da waren wir ja nur zu zweit und der Herr Neubert, der da Cajon, Schlagzeug und dann Cajon gespielt hat, der war halt so, der mochte halt spanischen Ska und so ganz schnelle Tanzmusik und ich kam nur eher aus der textlastigen Ecke, Catcar und Tokotronic und solche Sachen. Und wir haben das dann zusammengeführt und hatten dann am Ende sozusagen tiefgründigen Ska oder sowas, keine Ahnung. Und das Ganze mit akustischen Instrumenten, das heißt, das ist schon auch irgendwie so ein bisschen schlecht zu fassen, weil wir sozusagen, die Attitüde ist Rock, die Instrumente sind Liedermacher und Gesang ist Poesie. Ne, oder die Texte. Und insofern ist das sozusagen ja ein sehr eigenständiger Mischmasch.
Aber das ist ja schön. Also das ist ja das Beste eigentlich, was einer Band passieren kann, ihre Nische zu finden, oder?
Ja, ja. Man kann sich auch zwischen alle Stille setzen. Aber das hat bei uns ja ganz gut funktioniert.
Das zwischen alle Stühle setzen?
Naja, wenn man, also wir hatten auch mal eine Band, da haben wir so schnell, ganz früher, schon 30 Jahre her, haben wir versucht, so reich und berühmt zu werden, indem wir so Schlagerrock mit eigenen Texten gemacht haben. Und die Leute, die eigene Texte mochten, haben gesagt, das ist Schlager. Die Leute, die Schlager gehört haben, haben gesagt, das sind eigene Texte. Und letztendlich hat es wirklich niemanden interessiert. Und also man kann sich auch zwischen die Stühle setzen.
Okay, ja, also das ist auch das, sozusagen könnt ihr abhaken auf eure
Bucketlist. Auf jeden Fall.
Okay, 20 Jahre Solche, Holm, wie fühlt sich das für dich an?
Naja, als wäre es gestern gewesen. Also tatsächlich ist sind, wenn man halt ein bisschen älter wird, ich bin jetzt dieses Jahr auch 50 geworden, und man guckt so zurück, da hat man das Gefühl, dass die Dinge alle viel näher an einem dran liegen. Also wenn man jetzt so sich überlegt, dass Kurt Cobain vor 31 Jahren gestorben ist, dann denkt man so, oh Gott, ich bin alt. Also man sieht immer an den Kindern und an den Veröffentlichungsdatum von irgendwelchen Alben sieht man immer, dass man alt wird. Wenn man dann so denkt, oh Gott, was da alles sozusagen von der Mitte der 90er oder so, das war auch so meine, war ich so 20, ne, eine sehr aktive Zeit, wo man ganz viel Musik auch aufgenommen hat und ganz viel auch los war einfach. Wo man so denkt, oh Gott, ist das alles ewig her. Und das ist 30 Jahre her. Ne? Und 2005, was sozusagen 1. Oktober 2005, ist quasi der offizielle Bandbeginn.
Der Geburtstermin?
Der Geburtstermin sozusagen. Weil das eben unser erster Auftritt war, sozusagen zu zweit in dieser Akustikvariante, was ja ein völlig neues Konzept war, ein völlig anderes Konzept. Genau. Und das machen wir jetzt seit 20 Jahren. Und tatsächlich, ja, es passieren immer wieder Dinge und man sagt sich, wo ist die Zeit hin?
Du, im Vorgespräch sind wir da kurz drauf gekommen, dass ja sozusagen, zwar die Band Solche in ihrer Form jetzt gibt es 20 Jahre, aber es gab auch eine Zeit von Solche schon vor dieser Band Solche.
Ja, genau. Tatsächlich sind wir ganz ambitioniert gestartet mit richtig Schlagzeug. Ich habe Bass gespielt und gesungen, habe einen 12-Seiter Bass gespielt mit, also war auch ein optischen
Teil, Hingucker.
Was sehr witzig war. Also man musste, ist eigentlich ein 4-Seiter Bass, der immer so Oktavseiten dazu hat. Also immer deswegen sind immer 2 Oktavseiten dazu. Deswegen hat er 12 Seiten und da gibt's halt so wenig Leute, die das spielen. Also auch regelmäßig, dass ich da innerhalb, nach 3 Monaten war ich dann 12-String Bass Player of the Month bei der 12-String Bass Player Seite der Welt. Also und dann konnte das Instrument noch gar nicht richtig spielen. Aber ja, so ging das los und mit einer richtig ordentlichen, verzerrten Gitarre und dann haben wir Rockmusik gemacht und hatten halt das Übliche, ne, so 5-6 Auftritte im Jahr, wo man dann mal eine Bühne hatte, wo man dann auch Rockmusik machen konnte und ja, vielleicht können wir ja da mal reinhören, um sozusagen in diese Archäologie zurückzukommen.
Okay, und das machen wir jetzt auch. Also liebe Podcast-Hörer da draußen, ihr hört jetzt natürlich keine Musik. Für euch geht's hier dann gleich nahtlos weiter. Und für alle an den Radioempfangsgeräten hören wir jetzt von Solche Uniform 2 alt. Und falls ihr das auf irgendwelchen Streaming-Portalen suchen solltet, diesen Song, dann müsst ihr solche.alt schreiben und dann könnt ihr auch diese ganz alten Versionen der Lieder hören. Und jetzt muss ich hier kurz das Mischpult bedienen. Dann geht's jetzt gleich los mit Uniform alt 2. Und da melden wir uns wieder zurück.
Ja, hallo.
Hallo.
Also ich denke, das ist mal ein ganz interessanter Einblick sozusagen. Und wir haben natürlich sozusagen mit dieser Art von Musik damit zu kämpfen gehabt. Also das war auch noch so, dass wir da auch CDs rumgeschickt haben und diese ganz klassischen aufgeregten Sachen gemacht haben, die man so als Band macht, ne, an ganz viele Veranstaltungsgruppen, wo man gesagt hat, Mensch, wir haben hier Bands, die passen wir musikalisch vielleicht dazu, fragen wir die mal, ob wir Vorband sind. Das hat manchmal geklappt, manchmal nicht, also wie das so war. Wir hatten halt eben so 4-5 Auftritte im Jahr, die wir dann da gespielt haben. Genau, und dann gab's quasi eine Tragödie Shakespeare'schen Ausmaßes, wie das manchmal so ist in einer Band. Und dann war der Gitarrist nicht mehr da. Und dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, was machen wir jetzt? Wir hatten damals diese unglaublich krasse Situation, dass wir noch 5 Auftritte aufgemacht hatten, also 5 Termine hatten sozusagen. Und da haben wir gesagt, na lass uns doch in Solche Unplugged machen. Ne? Mit Akustikgitarre, damals noch mit Schlagzeug und Akustikgitarre. Und lass uns die einfach mal spielen. Wir gucken mal, wie es läuft zu zweit. Und dann haben wir das gemacht. Und dann kam eben sozusagen das eigentliche Solche, wie man es heute kennt, sozusagen, dann kam dieser Auftritt am 1.10.2005 und wir haben das erste Mal sozusagen, deswegen steht auf dem ersten Plakat auch Solche Unplugged drauf, und haben halt festgestellt, dass es ein absolut cooles Konzept ist, sozusagen diese Attitüde zu versuchen zu übersetzen in akustische Instrumente und plötzlich verstehen die Leute alle die Texte. Und man ist natürlich auch viel mobiler, kann in auch in viel kleineren Locations spielen, was ja bei Rockbands immer so ein bisschen so ein Problem ist, dass die immer diese kleinen Veranstaltungen nicht spielen können. Und Ja, und vielleicht können wir da gleich sozusagen als Gegenpart Uniform 2 in dieser Akustikvariante spielen.
Aber wenn du mich das so nett trompetest, Holm, dann schlage ich vor, machen wir das auch direkt. Also da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich fand jetzt die Version mit diesen vielen Instrumenten sehr spannend. Also ich fand es auch, dass das spielerisch sehr interessant klang. Mhm. Genau, dann hören wir jetzt mal in die Akustikversion rein oder Unplugged-Version.
In die richtige solche Version.
In die richtige solche, nenn es so, in die richtige solche Version. Genau, dann geht's jetzt hier los mit Uniform 2. Beeindruckender Unterschied.
Ja, ne? Aber ich, also für mich, also sind ja die Songs sozusagen, wie ich die so fühle, sind die gar nicht so verschieden eigentlich. Ne? Also man hat diese Parts, wo es schneller wird, man hat diese Parts, wo es ein bisschen langsamer ist. Aber das hängt damit zusammen, dass es halt wirklich, es fühlt sich eher reduziert an. Ne? Ja. Also als würde man was nehmen und dann sozusagen ganz sehr zusammenkochen und noch weglassen. Und das ist also sowohl bei mir, also auch bei den anderen Musikern, mit denen ich zusammen gemacht habe, war das auch immer so ein Gefühl. Das ist so eine Art Langeweile, ne? Das ist so, wenn man so 3, 4, 5, 8 Mal dasselbe spielt, dann stellt sich schon das erste ein, wo man sagt, ach, können wir nicht was anderes machen oder können wir das nicht kürzer machen? Hm. Muss doch nicht so lang sein. Deswegen sind auch die Lieder alle kürzer geworden, sozusagen. Also die sind alle so zusammengeschrumpft halt.
Ja, so eingedampft aufs Wesentliche?
Würde ich sagen, ja. Also dadurch, dass der Text ja das Einzige ist, was quasi so geblieben ist, also 100%, würde ich einfach sagen, das ist schon auch Musik um die Texte drumherum. Also
ist bei der Band solche, da stellt sich ja ganz häufig die Frage sozusagen, ist erst der Text da und dann die Instrumentals?
Ja, also tatsächlich entsteht meistens, also der Text entsteht meistens aus einer Phrase oder einer Frage oder einem Problem, wo man sagt, dem würde ich mich gerne mal nähern irgendwie. Man hat irgendwie so eine Überlegung. Es ist ja auch, man hat ja in der heutigen Zeit wenig Zeit für Philosophie, also so richtig sich Gedanken zu machen, mal um ein Thema, mal ein bisschen was nachzuforschen und zu recherchieren. Und man hat, das ist eben das Schöne, dass man bei den Liedern dann auch anfängt, sich da ein Thema zu suchen oder eine Frage und sagt, jetzt geht's los. Und da setzt man sich einfach hin und sucht. Und dann findet man meistens relativ schnell irgendeine Phrase, die da sehr zentral ist oder die eben da so in den Kopf kommt. Und dann wird da sozusagen so ein Lied drumherum gemacht, meistens mit so basalen Lagerfeuer-Akkorden. Und das heißt überhaupt noch gar nicht, ob das mal ein langsames Lied oder ein schnelles Lied oder wie das musikalisch wird. Das passiert dann echt im Proberaum sozusagen. Mhm. Da wird dann ein richtiges Lied draus. Und vorher ist dann halt der Text, da gibt's dann so grobe, vielleicht schon ein paar Melodien für einen Gesang, wo man sagt, hier, der Akkordwechsel muss dort so sein, damit das so passt. Und ja, aber im Großen und Ganzen ist Text zusammen mit einer einfachen Gitarre sozusagen, dass man ein bisschen Gefühl dafür kriegt und dann halt ab in den Proberaum und dann wird getüftelt.
Du hast gerade gesagt, meistens ist so eine Phrase da, bei Uniform 2 ist mir sozusagen Trott kommt von Trottel.
Ja, da ging's, also die Uniform 2 stammt von einem Album, das heißt Bild dir eine Ausstellung. Da ist jeder CD lag da in der Bildzeitung vom 4. März 2004 bei. Und wir haben sozusagen das wie so eine Geisel-Geschichte gemacht. Also wir haben gesagt, wir schreiben diese Songs, nachdem diese Zeitung rausgekommen ist. Also um zu beweisen, dass sozusagen die Songs entstanden sind nach der Zeitung. Auch das war ein sehr überlegter Schritt. Wir haben gesagt, wir haben 13 coole Lieder, da waren schon super Gaul dabei und solche Sachen, was so ein bisschen so unser Hit ist. Und haben gesagt, die erste LP, die nehmen wir selber auf, mit im Studio, bei uns im Proberaum, mit schlechtem Equipment. Wir wollen unsere guten Songs, die wir am Anfang geschrieben haben. Jede Band schreibt am Anfang eigentlich immer die besten Songs. Also, weil wenn sie sozusagen hochmotiviert rangeht, schon ganz viele Ideen hat, wenn das erste Mal diese ganzen Blitze zwischen den Leuten funken sozusagen. Meistens sind die ersten Alben wirklich immer die besten, ne, oder die deutlichsten. Und wir haben gesagt, die nehmen wir nicht auf. Wir machen sozusagen völlig neue Lieder für die erste Platte. Und das haben wir mit dieser Bildzeitung gemacht. Und in dieser Bildzeitung gab es eben einen Artikel darüber, dass ein Betrunkener einen schwarzen Sheriff hier, also so einen Sicherheits-Security-Mann, angepöbelt hat, der ihn geschubst hat und der ist mit dem Kopf auf eine Stufe gefallen, ist gestorben. Ob das stimmt, Wissen. Auf jeden Fall in unserer Bild-Zeitung war dieser Artikel zweimal drin. Deswegen gibt's auch Uniform 1 und Uniform 2. Und wir haben uns halt sozusagen mit dem Thema beschäftigt, was bedeutet Uniform überhaupt, ne? Und was kleidet uns in eine Uniform und gegen welche Uniform können wir nichts machen? Ne? Zum Beispiel eine Sprache. Ne? Wenn wir jetzt irgendwo hinkommen, sind wir halt trotzdem erkennbar an dem, was wir sagen, dass wir eben zum Beispiel deutschsprachige Musik machen. Und das ist auch eine Uniform. Die kann man auch schlecht ausziehen.
Ja, genau das ist das auch, was ich im Kopf hatte, weil es ist ja so eine Uniform, ist ja nicht nur das Äußerliche, das sind ja auch innere Werte, irgendwo, genau, die man da mitträgt. Das ist eine gute Brücke zu eurem Name, denn Solche ist ja ein Name, der von Anfang an irgendwie Programm war, also anders sein, Brücken bauen. Wann war euch klar, dass Solche als Bandname mehr ist als nur ein Bandname?
Also tatsächlich hatten wir mehrere, wie das immer so ist, wenn man so anfängt mit so einem Projekt, hat man ja mehrere Kandidaten. Und bei vielen Worten ist es so, man hört die halt und versteht sie und hat dann sozusagen eine ziemlich klare Bedeutung davon. Und bei Solche haben wir ganz viele Sachen entdeckt, die total interessant sind. Also dass man sozusagen einerseits ist ja Solche, wird ja meistens bezeichnet als was Negatives. Also man bezeichnet eine andere Gruppe von Leuten als was Negatives. Aber man bezeichnet sie eben so, dass man sagt, die Leute, die mit mir zusammen sind, die haben sozusagen eine gemeinsame moralische Basis und tun Solche sozusagen alle zusammen verurteilen. Na, und es gab ganz verrückte Sachen, wo man das Wort so kennengelernt haben, zum Beispiel in der Bibel, ne, im Neuen Testament, kommt das im Grunde fast gar nicht vor und kommt das erste Mal vor, wenn Jesus gefragt wird bei der Steinigung, wo Jesus sagt, steinigt die Frau doch nicht, und die Leute sagen, was sollen wir mit Solchen machen? Ne, wo sozusagen gesagt wird, Solchen. Ne, solche irgendwie, die da sozusagen da drüben sind. Wir haben gesagt, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, uns schon erstmal sozusagen rauszustellen. Und dann kann man ja immer noch sozusagen, dadurch haben wir sozusagen einen dritten Punkt und können halt auch viel vermitteln und sagen, wir machen halt unser Ding und kann sich eben jeder befinden dazu.
Das ist spannend, auch im Bezug sozusagen, jetzt springe ich ein bisschen hin und her. Ja. Aber es passt gerade so gut dazu. Ihr habt 2008 ein 68er oder 68 heißt das Album.
Ja.
Und das wird sozusagen als gesellschaftskritisches Album bezeichnet. Mhm. Wie wichtig ist das für euch oder für dich in eurer Musik sozusagen, die Gesellschaft kritisch zu beäugen, beziehungsweise sozusagen Missverhältnisse darzustellen, zum Denken anzuregen, diese Spanne dort aufzumachen. Kannst du mir folgen?
Ich kann dir folgen, das ist sehr wichtig. Also das kann ich schon erstmal sagen. Was ein bisschen anders ist bei uns, ist wahrscheinlich der Ansatz. Also tatsächlich muss ich sagen, leider ist viel Gesellschaftskritik bewertend. Ne, man sucht sich irgendeine Gruppe raus oder irgendwie Leute, guckt sich an, was die machen, und dann bewertet man das, sagt man, entweder die machen das toll oder die machen das, die sind total doof oder keine Ahnung, ne, was auch manchmal übers Ziel hinausschießt, ne, wo man sozusagen sagt, oh, dieses Bewerten geht so auf den Senkel. Es gibt eine Serie über den Fußballtrainer Ted Lasso, da sagt er einen tollen Satz, der heißt, be curious, not judgmental. Sei neugierig und nicht bewertend. Und ich glaube, das ist sozusagen das, was wir machen, dass wir auch nicht sagen, wir gucken nur einen Teil an, sondern man kann alles angucken. Alles, was passiert, alles, was Leute machen, muss man angucken können, muss man drüber reden können, muss man drüber nachdenken können. Und das ist, glaube ich, schon der erste Schritt, um überhaupt ins Gespräch zu kommen, dass man erstmal Leute nicht schon verurteilt, obwohl man gar nicht so richtig weiß, was die wollen oder wo die hinwollen. Und wir haben, wie gesagt, du hast es ja schon angebracht, wir haben ja auch schon auf sehr unterschiedlichen Plätzen gespielt, in unterschiedlichen Locations und Sachen. Und das ist, denke ich, haben wir alle grundsätzlich dasselbe Problem, dass wir da auf diesem Erdhaufen durchs Universum fliegen und irgendwie versuchen, ein schönes Leben zu haben. Und alle versuchen das irgendwie, ne, und versuchen irgendwie glücklich zu werden, ne, und die einen versuchen es halt so und die anderen machen es halt so, und jeder hat das Recht sozusagen, solange er keinem anderen wehtut, da auch sein Lebensglück zu suchen und zu versuchen, das zu schaffen. Mhm. Ne? Und das kann nur großen Applaus hervorrufen, wenn jemand sagt, ach, ich bin total glücklich, ne, mit dem, was ich mache. Das ist total schön. Und ja, und alle die suchen, für die ist es vielleicht wichtig, dann auch mal komplexer darüber nachzudenken, was die Situation ist, die sie zum Unglücklichsein bringt. Mhm. Und das ist sozusagen, und man muss darüber nicht verzweifeln. Ja, wir haben unseren Kopf, wir haben unser Herz. Meistens haben wir auch noch ein bisschen viele Köpfe und Herzen um uns rum, die uns auch noch alle helfen. Und ja, das ist eigentlich alles kein Grund zu verzweifeln, auch wenn es manchmal ein bisschen so aussieht, wenn man in die Nachrichten guckt.
Ja, absolut. Also ich habe jetzt, als du das so erzählt hast, habe ich so gedacht, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Menschen um mich herum eher suchend sind. Mhm. Und teilweise habe ich auch das Gefühl, dass die Menschen sich über diesen Suchprozess verlieren. Mhm.
Das finde ich total, total wichtig. Und das ist, im Grunde ist es auch so ein Rückschlag auf die Art von Musik, die wir machen, ne, die eigentlich mit einer sehr einfachen Musik, ne, und relativ komplexen Texten, wo man einfach so sagt, ja, das ist halt das Leben. Ne? Also es ist halt manchmal super kompliziert, aber es ist kein Grund zu verzweifeln. Man kann trotzdem feiern und so. Und das ist ja eben auch das Schöne. Ich schlag gleich mal eine Brücke. Ja. Das Schöne, wenn wir im Ausland spielen, zum Beispiel, wir haben ja in Russland gespielt oder in Litauen oder in Weißrussland, Kroatien, von vielen Ländern, die sozusagen mit unserer Sprache jetzt gar nichts anfangen können und die dann einfach nur feiern. Mhm. Ne? Die einfach sagen, das ist ja schöne Musik, die geht schnell, die geht nach vorne und macht Spaß. Ne? Die Leute lachen auf der Bühne und es macht Spaß. Und die Leute tanzen dann das ganze Konzert durch, wo man so in Deutschland dann immer so ein bisschen eher das Gefühl hat, dass die Leute dann dastehen und sich die Texte anhören und sagen, ah, ist ganz schön intellektuell. Ne? Und was total interessant ist. Ne? Und das ist sozusagen aber, glaube ich, das ist auch die Idee des Ganzen. Ne? Also des ganzen Projekts, solche zu sagen, es ist doch alles nicht so schlimm. Man muss auch ehrlich sagen, bei allem, was uns jetzt ganz schlimm vorkommt oder so, wir sind in Deutschland immer noch in einem Land, wir haben Krankenversicherung, wir haben so ziemlich festes soziales Netz, wir haben ganz viele Dinge, wo wir sagen, das ist, wenn wir das noch hinkriegen, dass wir irgendwelche gewalttätige Parteien da raushalten, dann ist es ja auch nicht so, dass man hier existenziell bedroht ist oder so. Man kann schon relativ viel machen und egal was passiert, es wird nicht so schlimm werden für den Einzelnen oder für dich. Und ich denke, aus diesem hoffnungsvollen Basis heraus, denke ich, könnte man auch viel mehr Optimismus in die Welt bringen.
Du hast es gerade schon gesagt, dass ihr sozusagen viel unterwegs wart, also gerade eher so Osteuropa, könnte man sagen. Und ich habe irgendwo mal gelesen, oder vielleicht hat es mir jemand erzählt, oder du hast es mir irgendwann mal erzählt, dass ihr über das Goethe-Institut ein Stipendium mal hattet und darüber auch unterwegs war.
Also im Grunde hing das alles mit einem Dresdner Verein zusammen, der kulturaktiv hieß. Die haben ein Projekt gemacht, das hieß Rock for Peace. Und die hatten die Idee, aus den drei sächsischen Großstädten jeweils eine Band in ein Krisengebiet zu schicken.
In welchem Krisengebiet wart ihr?
Die Geschichte kommt gleich. Und die schickten die erste Band aus Leipzig, Sen Zebra, schickten die nach Armenien, Bergkarabach. Die sollten dort ein Rockkonzert machen. Und die machten so New Metal Geschichten. Also die haben ganz viel Amps und Verstärker und Schlagzeuge ins Flugzeug gepackt. Es war schweineteuer. Die haben sie nach Bergkarabach gefahren. Aus Dresden war es Marrakesch Orchestra. Irgendwie so eine Blechblas mit Hammond-Orgel und alles. Die haben sich gleich einen ganzen Bus gemietet und sind in Kosovo gefahren. Und haben dann dort ihre Musik gemacht. Und dann war kaum noch Geld da. Und dann rief der Verein eben im Subway damals bei Mario an und sagt, wir brauchen irgendeine Band, die ihre Instrumente im Handgepäck transportieren kann. Weil wir können wirklich nichts mehr, wir haben kein Geld mehr für die Band aus Chemnitz. Und dann hat er gesagt, ja, solche, die sind bloß zu zweit und die haben auch bloß so eine Akustikgitarre und ein Caron. Das geht auch alles ins Flugzeug. Und dann haben wir sozusagen sollten wir in Minsk spielen, in Belarus. Und also das war dann ausgemacht sozusagen, dieses eine Konzert. Und da rief das Generalkonsulat in Nowosibirsk an und sagte, wenn ihr nach Belarus fahrt, dann seid ihr ja quasi schon über die Grenze, da habt ihr auch die ganzen Zollsachen schon gemacht und habt ein Visum, dann könnt ihr ja auch zu uns kommen, wir machen deutsch-russische Tage. Und da sind wir da hingefahren und da haben die gesagt, wollt ihr nicht zu uns kommen? Wir haben gesagt, klar, machen wir, ne? Nowosibirsk, klar. Und dann haben wir noch in Tomsk gespielt. Da haben die gesagt, das ist klein neben Novosibirsk, da können wir mit dem Bus fahren. Das sind irgendwie 500 Kilometer. da können wir gleich mit dem Bus hinfahren. Und da haben wir da im Aiolita, einem kleinen Kino, gespielt. Und im Grunde war das sozusagen der Auslöser für diese ganze Ostgeschichte, weil zu dem Tag, wo wir da gespielt haben, war da die Konferenz der ganzen sibirischen DAAD-Lektoren, also Deutsche, die quasi an der Universität in Sibirien waren, also es war immer einer an jeder Universität, der sozusagen Erasmus betreut hat und diese ganzen Auslandsprojekte. Und die hatten eine Tagung, 100 Stück, waren da in Tomsk und haben nur in der Zeitung gelesen, hier kommt eine deutschsprachige Band und spielt hier in einem Kino. Was? Das wollen wir uns doch mal angucken. Und wie gesagt, es war in Russland immer sehr schöne Konzerte und es hat irgendwie sehr immer gefunkt mit dem Publikum. Also immer. Und es war am Schluss halt so, dass in dem Kino da alle auf ihren Stühlen standen und getanzt haben und die übste Party war und die alle so ratebrechend mitgesungen haben, wo es ging. Und da haben die natürlich gesagt, das ist ja super. Ja, das wollen wir auch. Und dann waren die nächsten Touren waren dann einfach Selbstläufer, weil wir im Grunde in jeder Stadt jemanden hatten, der sozusagen, also und dann haben wir sozusagen immer nur den großen Sprung gebraucht, also bis nach Novosibirsk oder also irgendwo nach Sibirien zu kommen. Das haben wir dann über die Robert-Bosch-Stiftung gemacht oder über das Goethe-Institut und so. Und dann der Rest hat sich dann sozusagen immer ergeben, weil die alle gesagt haben, oh, das wollen wir auch bei uns. Und wir haben ja auch immer so Workshops dazu gegeben und irgendwelche Sachen auch mit Studenten tagsüber gemacht und Vorträge über Chemnitz gehalten. Und das hat ihnen immer sehr gefallen, weil wir dann immer für den Unterricht auch so, für den deutschen Unterricht so eine ganz entspannte Sache hatte, weil wir eben als Band auch in einem Klassenzimmer spielen können, ne, mit Akustikgitarre und Karon und Bass. Da setzen wir uns einfach hin, dann geht's los.
Das ist faszinierend, wie sozusagen solche ihren Weg in diese weite Welt gefunden haben.
Ja, wir waren ja bis Vladivostok, also wir hatten noch 500 Kilometer bis Japan. Was total witzig ist, weil Vladivostok sieht wirklich aus wie der Kassberg. Also das ist eine absolut europäische Bauweise, also auch gar nicht so eine sowjetische Bauweise mit diesen breiten Straßen und wie man das so aus Moskau kennt, sondern wirklich so eine ganz kleine Gründerzeithäuser überall und so, geht so ein bisschen Berg hoch, wirklich wie Kassberg. Wir haben wirklich so ein übelstes Kassberg-Feeling gehabt und man sagt, oh Gott, und dann ist man sozusagen östlich von China, ne? Steht man da und sagt, krass, weil das halt mal so eine französische Handelsgründung war sozusagen. Ja.
Spannend, was du so zu erzählen hast. Genau. Und was ist denn sozusagen, also ihr wart ja nun wirklich viel dort unterwegs. Was ist denn, was du dir aus diesen Begegnungen mitgenommen hast? Hat dich da irgendwas geprägt?
Also wir waren in Jakutsk, das war sehr kalt. Das war durchaus mal interessant, auch mal in einem Land zu sein, wo sozusagen bis minus 42 Grad sind. Also wir sind gelandet, war früh, da waren minus 37 Grad und alle rannten raus auf die Straßen, sagen, der Winter ist vorbei. Ja, und haben sich alle übelst gefreut, weil es irgendwie die Nacht vorher war es dann 45 Grad oder so, wo wir noch nicht da waren. Und die sagen halt so, ab 40 Grad merkt man jedes Grad sozusagen. Also es wird dann wirklich richtig kalt sozusagen. Und da sind alle rausgerannt und haben sich übelst gefreut. Und der Sommer, der Frühling geht los, Sommer im März. Und haben gesagt, so, jetzt geht's los im Frühling. Also solche interessanten Sachen, auch Baikalsee und so mit Robben und so mit Süßwasserrobben. Das ist schon alles super interessant, aber interessant am meisten sind natürlich die Menschen. Ja, und wo man eigentlich merkt, wie wenig die Menschen verschieden sind von uns. Ne, die haben andere Strukturen, es gibt andere Sozialstrukturen und andere Sachen. Also wenn man dann eben die Hochschullehrerin kennenlernt, die 7 Jobs hat, weil sie einfach sagt, wir haben ja kein soziales Netzwerk. Das heißt, wenn bei mir ein Job wegfällt, habe ich immer noch 6 andere, mit denen ich Geld verdienen kann. Also dieses dann sozusagen zu streuen. Und sagt, das ist natürlich anders, völlig anders als bei uns. Aber letztendlich alles irgendwie nette Leute und manchmal ein bisschen lustig und manchmal auch traurig und versuchen eigentlich alle nur ein schönes Leben zu haben für sich und ihre Kinder und die Menschen, die sie lieben. Und das ist, ja, das ist, glaube ich, die große Erkenntnis dieser Reisen, die wir so gemacht haben, ist, dass wir uns alle super ähnlich sind.
Okay, was euch aber vielleicht von anderen Musikern unterscheidet, ist, dass ihr sozusagen nicht nur Musik gemacht habt, sondern ihr habt auch mindestens ein Buch herausgebracht und mindestens ein Hörbuch.
Ja, wobei das Hörbuch, muss man sagen, ist sozusagen die Vertonung des Buchs sozusagen, also teilweise. Das hängt damit zusammen, dass wir quasi das Buch ist so strukturiert, dass es beschreibt den Tag des Protagonisten Menzel und sozusagen der hat erlebt verschiedene Episoden und zu jeder Episode gibt es quasi einen solchen Song. Also das, wo man so ein bisschen merkt, das hat textlich überhaupt nichts miteinander zu tun, aber wo man das Gefühl mitkriegt, worum geht's in dem Song, was ist sozusagen, was ist das Thema in dem Song, was ist da eigentlich, ist das eher eine Traumwelt, ist was für Fantasterei oder ist das irgendwie was Reales, ne? was ganz Konkretes. Und dieses Buch, ja, das war das Erste, was wir ausgebracht haben. Tatsächlich. Wir haben zuerst das Buch rausgebracht und dann kam das Album.
Ach so.
Ja. Das war auch sehr witzig im Kabarettkeller sozusagen mit Lesungen und da hatten wir ganz viele Gastmusiker eingeladen. Und ja, das war schön. Es war eine schöne Veranstaltung, waren auch noch 5 Leute da, also war auch gut gefüllt sozusagen. Und zwar mit der Theatergruppe von der KUFA zusammen. Die haben da gelesen sozusagen, die haben dann immer diese Texte vorgelesen und wir haben dann immer das passende Lied dazu gespielt. Immer auch mit Gastmusikern, wir haben mit Piano und mal mit Djembe waren wir mit dabei, der Markus Bartelt war mit dabei. Saxophon hatten wir mit dabei, ja, verschiedene Instrumente, die da... Genau. Was ganz Verrücktes mit dem Lutz Kraner, der auch gleichzeitig der Verlagsmensch ist, der unser Buch verlegt hat im Eichenspinner Verlag. Da haben wir mir ein Lied gespielt mit Bohrmaschine und Schreibmaschine. Schreibmaschine hat einen Rhythmus gemacht und die Bohrmaschine hat dann immer den Ton angegeben und dazu habe ich gesungen sozusagen. Das war auch ein bisschen was Schräges dabei sozusagen.
Das finde ich aber sehr schön. Also sozusagen dieses... Also ist ja gelebte Neugier irgendwie.
Ja. Also das ist sowieso, also nachdem wir sozusagen ein paar Bands hatten, alle, also Musiker, mit denen ich zu tun hatte, wo man versucht hat, reich und berühmt zu werden und sozusagen irgendwie kompatibel zu diesem Musikbusiness zu werden, war solche dann wirklich das Erste, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt das, was wir wollen, wo wir Lust drauf haben, was uns wichtig ist und was wir interessant finden und fragen nicht danach, was der Gewinn ist.
Ich würde vorschlagen, bevor wir in das nächste Thema einsteigen, hören wir nochmal Musik.
Ja.
Ja.
Das Lied heißt Wer ist wir? Kleine Hommage an einen der tollsten Künstler, der hier in der Gegend gelebt hat, und zwar Karl Friedrich Klaus. Der hat ein Bild gemalt, das heißt Wer ist im Moment ich? Sozusagen grammatisch interessant, weil es müsste eigentlich heißen Wer bin ich? Das heißt, er sagte Wer ist ich? Und das ist sozusagen die Grundidee zu sagen, wer ist wir?
Okay, dann hören wir das jetzt im Radio. Hören wir diesen Song jetzt für euch, liebe Podcast-Hörenden, geht's dann gleich nahtlos weiter ohne Musik, leider.
Ja, das war Wer ist wir von Solche, von der 68er
genau.
Platte.
Die kann man sich auch rumdrehen, dann ist es 89.
Aha.
Okay. Was ja auch kein unbekanntes Jahr ist.
Genau. Ihr habt aber dann nach 2008, könnte man fast sagen, eine schöpferische Pause eingelegt, oder?
Ein bisschen, ja, das stimmt. Also wir waren 2010 das letzte Mal in Russland. Auch mit einer recht Berserker-Tour, 21 Tage, 18 Konzerte. Das war eben das, wo wir auch in Vladivostok waren, also wo richtig durch ganz Sibirien durch. Da waren wir auch stehen K.O., als wir da wieder da waren. Und haben dann, ist ein Privatprojekt von mir dazwischen gekommen. Ich bin bei den Brühlpionieren und wir haben ein Haus, eine Genossenschaft gegründet, ein Haus gekauft, haben uns das ausgebaut und sind dann 14 eingezogen. Und tatsächlich beschreibt das so in etwa so diese Lücke da, die da so auch so drin war. Also wir haben da dieses Hörbuch zum Beispiel, kam das in der Zeit so zu 2012, glaube ich, oder so. Aber das waren ja auch Sachen, die waren ja schon da, die haben wir dann sozusagen gemacht. 2014 war es dann eben auch so, dass der Schlagzeuger, der Andreas Neuber, der damit mitgespielt hat, dann auch hatte dann mittlerweile 2 Kinder bekommen in dieser Pause. Der war auch sehr fleißig, ne? Der hat kein Haus gebaut, sondern eine Familie. Und die waren sehr klein und waren halt immer krank. Und da haben wir dann angefangen, erst noch mit dem Bassisten zusammenzuspielen, am 2014, mit Micha Focken. Mhm. Und dann ist der Andreas, hat gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Krieg das nicht auf der Reihe. Mit den Kindern sind öfter mal krank gewesen am Wochenende. Dann mussten wir zu zweit spielen und so weiter. Und dann begann eine lange Suche nach einem neuen Cajon-Spieler sozusagen, die 2017 abgeschlossen wurde mit Mario Krohn. Und seit 2017 sind wir jetzt quasi auch in der Konstellation unterwegs, die wir jetzt, mit der wir jetzt auch spielen sozusagen. Mhm. Und das ist alles sehr schön und der Andreas Neubert spielt auch immer noch mal mit, wenn der Mario nicht kann. Das ist auch sehr schön. Also seine Kinder sind jetzt auch größer, ne? Da ist es ja auch alles ein bisschen entspannter. Und genau, und dann haben wir sozusagen das erste große Projekt dann wieder gemacht. Das war die Schöpfe und Sümpfe, ein Doppelalbum, wo wir quasi die Corona-Zeit auch genutzt haben, um Songs zu schreiben, um sozusagen, war ja keine Auftritte und nichts. Und da haben wir die Zeit genutzt, weil dadurch, dass es ein Doppelalbum ist, hat es eben, keine Ahnung, 26 Songs. Ist halt doch relativ viel. Und das haben.
Habt ihr dann die ganzen Songs genommen, die ihr am Anfang verworfen habt, wo ihr gesagt habt?
Da kommen wir noch dazu. Das Debütalbum kommt noch. Und da haben wir dieses Doppelalbum gemacht, halt eins mit den Schöpfe-Songs. Das sind alles Songs über psychische Auffälligkeiten, sozusagen. Also da gibt's dann Anarkasmus und Prokrastination und Kleptomanie und verschiedene andere Sachen. Agoraphobie. Und das zweite sind dann die Sümpfe, in denen man so stecken bleiben kann. Da gibt's dann eben, Projektsitzung zum Beispiel, ein Lied oder Lied heißt Kampf, ein Lied, so die Dinge, die so von außen an ihn reingetragen werden, in denen man die eben so ein bisschen aufhalten können. Nicht nur die im eigenen Kopf sind, sondern eben auch die außenrum sind. Und genau, da hören wir dann auch ein Lied davon. Hm? Genau,
aber ich habe jetzt meine Frage dazu.
Ach ja?
Da war ja noch was. Also ihr habt sozusagen immer mal wieder eine schöpferische Pause eingelegt. Da gab es 2014 ging es weiter, dann gab es das Doppelalbum 21.
Ja.
Und also es, in einer Welt, die sozusagen von Professionalisierung getrieben ist, ja, habt ihr euch aber in all diesen Treiben lassen dazu entschieden, Musik als Hobby zu betreiben und das nicht sozusagen weiter, ja, eskalieren zu lassen.
Ja, ja. Also, was heißt entschieden? Mhm. Na, das ist natürlich auch immer so ein bisschen so das Leben gewesen, ne? Wo man dann einfach dann auch so einen Job hatte. Und gerade auch wenn man Kinder hat, hat man ja auch nochmal eine andere Verantwortung, auch Geld dran zu schaffen und so weiter. Wir sind alle sozusagen, werden nicht richtig warm mit einem klassischen Rollenverhältnis in der Familie. Das heißt, wir möchten uns tatsächlich auch beteiligen bei dem, was zu Hause passiert sozusagen und sind nicht so die sagen, wir sind raus, wir sind auf Arbeit oder machen Musik und dann kann sich mal die Frau um alles kümmern zu Hause oder der Lebenspartner. Und insofern war das für uns sozusagen immer so eine Sache und es war auch völlig klar, dass wir sozusagen nicht abhängig sein wollen von dem Geld. Mhm. Ja, dass wir das machen wollen, was wir gerne machen. Und es hat sich auch bewiesen, dass man dadurch viel coolere Sachen erleben kann. Also diese ganzen Touren, die wären, glaube ich, vorher nicht zustande gekommen mit so einer großen Band, ne, mit so einer aufwendigen Band. Die viele CDs wären sicherlich viel schwieriger geworden, also Alben, die wir gemacht haben, wären viel schwieriger geworden in der Umsetzung. Viele Konzerte wären, wir haben ja fast 1000 Konzerte jetzt. Und das hätten wir, glaube ich, also ich denke, wir hätten einen Bruchteil davon gespielt. Mhm. Also eigentlich. Und dadurch hat man natürlich immer wieder Leute kennengelernt und immer wieder coole Sachen gemacht, genau.
Mhm. Und du hast es jetzt gerade gesagt, ihr wolltet sozusagen, also das, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie du das formuliert hast, aber es passt sozusagen mit meiner Folgefrage zusammen. Wenn man etwas als Hobby macht, dann geht es ja häufig um Selbstertüchtigung und auch fürs eigene Wohl was, ja, zu tun. Und man konzentriert sich nicht mehr so auf Verkaufszahlen und Streamingzahlen.
Ja.
Und trotzdem muss es sich ja irgendwo finanziell tragen.
Ja.
Und wie habt ihr das geschafft?
Also erstens, indem wir also uns nie was ausgezahlt haben. Also wir haben zum Beispiel nie gesagt, wir kriegen da Geld dafür. Das war auch völlig klar. Wichtig war für uns, dass wir einen Proberaum bezahlen, dass wir so ein paar technische Sachen bezahlen, dass wenn wir Plakate machen und so, dass es da immer eine Bandkasse gibt. Das war für uns wichtig. mittlerweile haben wir auch Projekte, die wir machen können, die wir unterstützen können und so, und wo wir, weil wir auch Förderung kriegen, ein bisschen mal hier bei dem kleinen Projekt und mal da ein kleines Projekt. Wir sind mittlerweile auch viel Träger für Projekte von anderen Leuten, die sozusagen sagen, ach, wir würden gerne mal das machen und haben aber keine Struktur und könnt ihr uns da nicht helfen, wo wir einfach sagen, natürlich, wir sind ein Netzwerkverein, wir wollen das gerne auch sein, ne? Wir wollen auch gerne anderen Künstlern die Möglichkeit geben. Wir haben Bands aus Belarus oder aus Tschechien zum Beispiel nach Chemnitz gebracht, haben die dann uns dann hier uns drum gekümmert, dass die versorgt sind und dass die alles kriegen und ein bisschen auftreten können, und in Sachsen. Wir haben verschiedene Sachen gemacht, aber nicht nur auch Künstler, also auch praktische Sachen, wo man manchmal so bürgerschaftliches Engagement hat, was bloß einen Träger braucht. Hm. Ne, irgendwie, also jemanden, der eine Rechnung bezahlen kann und das mit dem Finanzamt irgendwie klar kriegt. Und dafür sind wir dann eben auch da.
Hm.
Ne, und das ist sozusagen das, ja, so ein klassischer Kulturverein, ne, wo man ja mit ehrenamtlichen Leuten, wo man sagt, da geht's ja nicht ums Geld verdienen, in dem Sinne.
Jetzt müssen wir bestimmt das ein oder andere Fragezeichen bei den Zuhörenden auflösen. Ihr seid eine Band und jetzt hast du irgendwie von Kulturverein gesprochen. Wie seid ihr denn als Band organisiert? Also ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass wir viele Gespräche, oder vor vielen Jahren war das ein Hauptthema, immer wenn wir uns über den Weg gelaufen sind, hast du mir von der richtigen Rechtsform für eine Band erzählt.
Genau. Also tatsächlich ist es so gewesen, wir haben ganz normal wie eine Band, ist ja automatisch eine GbR. Ne, weil man ja ein gemeinsames Gewinnerzielungsabsicht hat, wie das immer so schön heißt im Finanzdeutsch. Da kann man ja gar nichts machen. Das ist man ja quasi per Handschlag. Also brauchen wir auch keinen Vertrag. Es ist natürlich besser, wenn eine Band einen Vertrag hat, wo alles drinsteht. Das muss ich auch sagen. Das haben wir auch gemacht. Und irgendwann hatten immer so im Jahr vielleicht so 6.000-7.000 Euro Umsatz. Ne, also das, was wir reingespielt haben mit Auftritten, abzüglich Fahrtkosten und gegen das, was wir sozusagen bezahlt haben an Proberaum, Miete und verschiedene andere Sachen, Steuerberater, was so an Kosten ist. Und dann kam das Finanzamt und sagt, naja, ihr macht ja immer nur plus minus null. Das ist ja gar keine Gewinn. Ihr wollt ja gar keinen Gewinn machen. Ihr seid ja gar keine guten Kapitalisten, sozusagen. Und dann dürft ihr auch keine GbR sein, weil eine GbR, da steht sozusagen, da wird das wirtschaftliche Interesse im Vordergrund. Und da haben die gesagt, das ist Liebhaberei. So ist der Fachbegriff sozusagen. Und das Problem bei Liebhaberei ist aber, dass man sozusagen die, quasi so ein Hobby, ne? Man macht das als Hobby und darf die Kosten nicht mehr ansetzen, muss die Einnahmen aber voll versteuern. Was total blöde ist, ne? Wenn du so in der Mittelschwebe bist, wo du sagst, na ja, da kann keiner davon leben, aber es ist trotzdem relevant Geld. Und das hätten wir dann voll versteuern müssen. Dann habe ich gesagt, na, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, na, wir machen ja Kultur, also sind wir dann ein Kulturverein. Du sagst, Finanzamt, dann müssen sie halt einen Verein gründen. Und dann haben wir halt rausgekriegt, dass ein Verein zwar zur Gründung 7 Leute braucht, aber im Betrieb nur 3. Dann haben wir gesagt, wir sind 3. Das ist ja super. Und da haben wir es ein bisschen wie Red Bull Leipzig gemacht, Rasenballsport Leipzig. Da gibt es sozusagen bei uns 3 Vollmitglieder im Verein. Das sind wir. Mittlerweile gibt es noch ein 4. Aber das ist eine Entwicklung. Das ist, wir teilen unseren Proberaum quasi mit dem Atelier. Und die Malerin ist sozusagen mit dem Verein als Vollmitglied. Also wir sind jetzt 4 Vollmitglieder. Und die anderen, ich weiß nicht, 30 Leute sind sozusagen Fördermitglieder im Verein und unterstützen sozusagen uns mit Geld sozusagen, haben aber tatsächlich nichts inhaltlich zu machen. Wobei natürlich, wenn da jemand kommen würde und würde sagen, hey, ich habe die und die Idee, kann ich die umsetzen, sind wir da immer dabei. Also wir haben auch, wie gesagt, auch hier in Chemnitz sozusagen so Leute unterstützt, einfach Musiker unterstützt, einfach weil wir es cool gefunden haben. Gibt es einen Musiker, der spielt, ich komme nicht auf den Namen, irgendein japanisches Instrument, das ist 9 Meter lang, mit so einer Metalltrommel, da sind Saiten drüber gespannt und dann spielt er mit so einem Kontrabassbogen da drauf, übelst groß. Und dem haben wir zum Beispiel mal eine Studioaufnahme gesponsert irgendwie, also hier im Hause, die La Rox Tonstudio. Und da haben wir einfach gesagt, komm, wir müssen mal eine Aufnahme machen, das glaubt dir doch keiner in der Welt, was du da spielst und wie das klingt und wie das, und da haben die dann halt eine richtige Aufnahme davon gemacht. Und das haben wir bezahlt sozusagen als Verein, weil wir gesagt haben, wir wollen das auch unterstützen. Wie gesagt, manchmal fällt auch ein Hörspielpreis. Da wir ja die Umweltnixe, die wir sehr stolz sozusagen unterstützen, wo wir uns sehr freuen, was aus einem sehr traurigen Anlass entstanden ist, aber eigentlich denke ich eine coole Sache ist, dass es sowas gibt und dass man sozusagen auch auf dieses Thema nochmal so einen extra Fokus legt. Das ist schon cool. Und da genau unterstützen wir die Hörspielinsel. Ist das ein
genau, das Chemnitzer Hörspielinsel, Hörnixer, genau.
Genau. Und das unterstützen wir da zum Beispiel und haben da so einen Preis ausgelobt für Hörspiele, die sich mit Umweltthemen auseinandersetzen und versuchen das auch so zu unterstützen, indem wir da in der Jury mitwirken.
Genau, ja. Ich sehe gerade sozusagen, der Zeitschuh drückt gerade etwas. Bevor wir sozusagen hier weitermachen, gibt's auf jeden Fall erstmal Musik, würde ich sagen. Hm. Und zwar Veränderung, den Delta Blues.
Ja, Delta Blues ist quasi so eine Art Blues. Und Delta Blues, Delta steht ja in der Physik für die Veränderung sozusagen. Und es geht halt, die erste Strophe geht halt darum, wie gut Veränderung, wie schlecht Veränderung ist. Und die zweite Strophe darum, wie gut Veränderung ist.
Okay, dann würde ich vorschlagen, dann hören wir uns einfach mal rein. Falls ihr diesen Song auf irgendwelchen Streaming-Plattformen suchen wollen würdet, dann müsstet ihr Veränderung mit AE schreiben. Genau, und den hören wir uns jetzt mal an. Das war Veränderung, der Delta.
Delta-Leben.
Ja, Delta-Leben. Das ist sehr schön. Also ich arbeite ja an der Uni und muss mir immer sehr schnell Notizen machen. Ja. Und ich mache mir tatsächlich immer das Delta, wenn irgendjemand sagt Veränderung. Genau.
Ja, das ist so ein bisschen die Idee. Und Delta Blues ist eine eigene Musik da geht's um Mississippi Delta sozusagen, die da entstanden ist sozusagen. Und hat eigentlich nicht viel mit dem zu tun, was wir musikalisch machen. Aber es ist eine sehr bekannte Musikrichtung. Und da haben wir so gedacht, na, Delta Blues, das ist ja witzig. Da können wir ja so ein bisschen einen Blues machen über Veränderung.
Ja, nee, das ist sehr schön. Bevor wir jetzt hier in diese kleine musikalische Pause gesprungen sind, hatten wir darüber gesprochen, dass ihr als solcher, als Verein organisiert seid. Und ich finde, das ist eine ganz großartige Sache, weil an ganz viele Bands wird ja immer herangetreten und kannst du auf, also für irgendwelche guten Zwecke, kannst du dort spielen, kannst du da spielen, kannst du hier machen. Und ich finde sozusagen, wenn ihr seid als Verein organisiert und wirkt damit auch nochmal ganz anders in die Gesellschaft rein. Also sozusagen könnt damit ja tatsächlich auch was bewirken, nicht nur mit Musik.
Ja, nee, das auf jeden Fall. Also das ist, wir haben, auch wenn wir so Projekte haben, zum Beispiel haben wir, sollte diese Statue von Justin Sonder auf dem Brühl gebaut werden. Und da war am Anfang gesagt, dass sozusagen 500 €, wer 500 € spendet, kriegt da eine kleine Plakette dran. Und dann haben wir gesagt, das wäre ja total schön, wenn da eine Plakette dran wäre, die Bürger und Bürgerinnen des Brühls. Und haben gesagt, da könnten wir ja als Verein Geld sammeln, versuchen 500 € zusammenzukriegen. Und wenn wir die 500 € haben, könnten wir die sozusagen zusammenspenden und wollen dann sozusagen diese 500 € und kriegen diese Plakette sozusagen, wollen aber dann nicht solche e.V. draufstehen haben, sondern eben die Bürger und Bürgerinnen des Brühls. Und haben wir halt Flyer gemacht, haben die halt überall verteilt, in Briefkästen und so. Und es sind tatsächlich 1.600 € zusammengekommen, die wir dann auch sozusagen dem Ausschusskomitee überwiesen haben. Die haben ja dann sozusagen dieses Spendenkonto gehabt für diese Plastik. Ja, und es wurde dann entschieden, was wir eigentlich ganz okay fanden, dass gar keine Plaketten an das Kunstwerk sollten, sondern da gibt's jetzt eine kleine Plakette am Shalom, was ja quasi um die Ecke ist sozusagen. Da gibt's so eine kleine Plakette von den Unterstützern. Da steht eben die Bürger und Bürgerinnen des Brühls auch mit drauf. Das ist sozusagen, da steht eben nicht solche e.V. mit drauf, sondern steht eben dann sowas, also wo wir auch so sehr entspannt sind, was so unsere Mitwirkung angeht. Ich meine, manchmal ist es schön, ne? Also es ist ich zum Beispiel bei dem Umweltpreis oder so, das finde ich total schön, dass wir da eingebunden sind, aber muss jetzt auch nicht überall dran stehen. Also wir sind da wirklich sehr entspannt. Und die Frage ist halt, warum man Musik macht oder was, also will man was erreichen, will man wirklich was gesellschaftlich machen, dann ist es ganz leicht mit einem Verein zu sagen, man macht verschiedene Sachen. Wenn man natürlich sagt, ich mache es, um Geld zu verdienen, dann ist es natürlich ein Verein eher hinderlich. Ne, weil man sozusagen dann immer diesen Gemeinnützigkeitsgedanken im Hintergrund hat, sozusagen, was dann immer schwierig ist, das zu erklären. Also wir haben das tatsächlich auch, haben da lange verhandelt mit dem Finanzamt weil die natürlich immer sagen, eine Band ist doch immer wirtschaftlich orientiert. Und ich sage, na, wir offensichtlich nicht. Wir hatten den Vorteil, wir hatten es schon bewiesen, dass wir nicht wirtschaftlich orientiert sind. Und insofern war das dann ganz okay. Genau. Und da können wir jetzt sozusagen das, machen das und kriegen halt eben auch manchmal Förderung, können auch, was weiß ich, wir haben auch von der Initiative Musik, also das nächste Lied, was wir hören, das ist von dem Plattenprojekt, was quasi von der Initiative Musik bezahlt wurde.
Okay.
Zu Großteilen.
Magst du uns was über das Plattenprojekt direkt erzählen?
Ja, tatsächlich ist das unser Debütalbum.
Ach, komm jetzt.
Das ist sozusagen unser letztes Album, war dann tatsächlich irgendwann, muss man ja dann auch mal sagen, okay, vielleicht wird's jetzt nichts mehr. Wir hatten ja die Songs immer aufgehoben in dem Gedanken, dass man gesagt, irgendwann kommt das Label, das Große, was sagt, Leute, wir würden mal eine Platte mit euch aufnehmen und dann würden wir sagen, oh, wir haben ja einen Haufen Songs auf der Halde, sind übelst cool, die können wir jetzt auch mal aufnehmen. Und irgendwann haben wir gesagt, das kommt nicht mehr. Mhm. Und haben wir gesagt, es wäre total cool, wenn wir diese Lieder auch aufgenommen hätten bei uns. Und und sind natürlich soundmäßig auch ein bisschen beschränkt. Und da haben wir gesagt, es wäre ja eigentlich total cool, wenn wir da auch Gastmusiker dabei hätten. Und tatsächlich haben wir dann letztendlich 16 Lieder aufgenommen. Und alle mit mehr oder weniger wechselnder Besetzung sozusagen. Ich glaube, das Besonderste ist, Andreas Neuwirth hat zum Beispiel bei einem Lied Percussion gespielt. Aber es gibt eben ein Akkordeon, es gibt eine Geige, es gibt Bläser, es gibt nur Saxophon, es gibt die Jenny vom Baumarkt hat eine wunderheiße Triola gespielt. echt gut bei einem Lied. Und ein Lied haben wir tatsächlich eine Orgel aufgenommen. Da sind wir richtig in die Kirche gegangen. Und dann hat ein Organist hat sozusagen dann zu unserem Lied gespielt. Das war auch eine ganz krasse Erfahrung sozusagen, weil es dann auf einmal laut wird, ne? Also weil man ist so gewöhnt, immer in Studios zu sitzen, man hört sich was an, dann hat man so einen Raum, wo jemand was aufnimmt. Das ist ja immer irgendwie dasselbe Setting. Ja, und dann steht man in dieser Kirche und plötzlich geht diese Orgel an und man denkt, ist das krass. Ja. Genau. Und da ist dann sozusagen das die Raus aus dem Schatten, so sollte die erste LP heißen und so hieß er dann auch. Ist dann rausgekommen und wir haben die sozusagen zweimal gemacht. Einmal ohne Gastmusiker, nur für uns. Die haben wir nur in so Pappschubern gemacht, wenn wir einfach Leuten unsere CD geben, zum Beispiel Veranstaltern oder so weiter, dass sie nicht denken, wir kommen da mit einem riesen Tross an, sondern dass sie dann auch hören, wie das klingt, wenn wir es zu dritt spielen. Und haben aber die Raus aus dem Schatten Plus sozusagen, das ist die mit den ganzen Gastmusikern.
Das finde ich super schön. Also für mich ist sozusagen Kunst, Musik machen, entsteht ja sozusagen auch durch den Austausch mit anderen.
Absolut, ja.
Und gerade wenn man mit anderen Gastmusikern oder mit anderen Menschen Musik macht, dann entsteht da nochmal so ein...
Also auf jeden Fall, wobei es tatsächlich sozusagen, wir waren da völlig frei. Ne? Also wir haben gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ne? Das ist sozusagen unsere Songstruktur, die haben wir schon da. Weil wir mussten es ja danach auch irgendwie spielen können. Und haben sozusagen, aber die Künstler haben dann sozusagen Sachen eingebracht sozusagen und haben das dann sozusagen, die Songs wirklich auch stellenweise wirklich verwandelt. Ne? Also ein bisschen ganz anders gemacht. Und es war halt eigentlich ein schönes Projekt. Und wir haben unser erstes 18:1 Plakat gehabt, also so ein großes. Das haben wir dann bezahlt von dem Geld von der Stiftung. Hatten wir dann vorne am Edeka hatten wir sozusagen ein großes Plakat für 3 Wochen hängen, dass unser Album rauskommt. Aber war ich auch ganz schön stolz.
Ja, das glaube ich gerne. Es ist so lustig, weil du das mit der Triola von Jenny jetzt so erzählt hast. Ich stand irgendwann mal beim Full Force auf der Gästeliste und stand aber auf der Bandliste. Bei Bands stand ich. Und habe dann gesagt, ja, ich bin hier, um Triola zu spielen. Das war auch ein guter Lacher dann.
Aber übelst verzerrt.
Genau, ich habe extra meinen Verstärker noch mit und hier meine ganzen Pedals. Genau, aber wenn wir jetzt schon über das Projekt gesprochen haben, dann lass uns doch in diesen Song auch mal reinhören.
Ja, heißt, der Angriff der Grübelmonster hat begonnen und ist traditionell immer so das letzte Lied bei unserem Konzert. weil A, kann man da mitsingen, gibt so eine Lala-Stelle, die immer total schön wird, weil die Leute dann auch immer mitsingen. Und die schöne Sache ist die, wir haben hier sozusagen richtig Bläser, 5 Stück, also auch mal große Besteck sozusagen. Und das war so kompliziert, dass sozusagen ein richtiger Satz geschrieben werden musste. Und es war sozusagen das erste Mal, dass wir solche Lieder tatsächlich in Noten gesehen haben. Wir sind ja alle keine Profimusiker, ne? Wir schreiben, notieren ja nicht mit Noten, sondern wir schreiben uns ein paar Akkorde auf und den Rest müssen wir uns halt merken irgendwie. Und das war total faszinierend, dann sozusagen diese richtigen Noten mit unserem Grübelmonster stand drüber und drunter waren dann so Noten. Und das ist, das war ein besonderer Moment und auch die Bläser, dass sie das gemacht haben, es war übelst schön. Und aber mit Posaune, 2 Trompeten und 2 Saxophone. Die haben dann sozusagen das eingespielt und es war total cool. Unten im Studio haben wir dann auch nochmal den Background-Gesang. Also die Leute, die da mitsingen sozusagen, haben hier unten aufgenommen, haben eine Gröl-Party gemacht und haben die alle eingeladen und da waren so, weiß ich, 30 Leute da und haben dann mitgesungen sozusagen. Mhm. Das war cool.
Das ist übelst cool. Also gerade auch so Songs, wo man mitsingen kann, die so Mitsingen-Passagen haben. Am Ende des Konzerts lohnen die sich richtig.
Ja.
Wenn alle schon warm sind. Am Anfang des Konzerts wird niemand mitsingen.
Nee, das denke ich auch. Also das geht auch regelmäßig schief, wenn wir das in einer anderen Position haben. Oder wir haben auch andere Lieder, wo man mitsingen kann. Das ist immer dann ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, also das ist, wir haben so eine bestimmte Art, wie wir auch unsere Konzerte machen. Also ich weiß jetzt nicht, wie das wäre, wenn wir jetzt 5000 Leute im Publikum hätten. Kann ich mir jetzt schlecht vorstellen. Aber wenn wir normal so, wenn wir so 50 bis 100 Leute oder auch mal 200 Leute spielen, haben wir immer eine sehr gute Beziehung zum Publikum. Also weil wir auch reden und zwischendrin und Geschichten erzählen und auch untereinander reden, auch mit dem Publikum reden und dann so eine Interaktion machen. Und das ist, also ich sage immer, wir sind eh alle da. Na, dann können wir auch einen schönen Abend haben.
Ja, das klingt sehr gut.
Also ich finde so Leute, die auf Konzerten sind und sich dann gar nicht drauf einlassen, dann immer so ein bisschen, wo ich immer so sage, warum bist denn du da? Ne? Also dann.
Absolut. Also ja. Nee, das ist schön. Also ein Konzert von solche, das bedeutet, solche stehen auf der Bühne und unterhalten sich untereinander.
Auch das, ja. Wir unterhalten uns untereinander und mit dem Publikum und alles ein bisschen manchmal auch chaotisch bei uns und ja, reißt ab und zu mal eine Seite und dann wird das alles anders und dann wird die Gitarre repariert und dann wird dabei Musik gemacht und alles, ja, ist immer ein bisschen was anders und ist aber auch immer schön.
Und wenn jetzt jemand da draußen vor dem Radioempfangsgerät sitzen würde, hier in Chemnitz und sagt, oh, das klingt interessant, das möchte ich mal sehen. Wo könnte der dich denn euch als solche Band demnächst sehen?
Ach so, also was auf jeden Fall ziemlich cool wird, denke ich, ist am 19.11., das ist ja schon nächste Woche, da ist Feier das FabLab in der Stadtwirtschaft Eröffnung in Chemnitz und da spielen wir abends 20 Uhr, um da zu feiern, dass das eröffnet wird, also dieser Makerspace. Das heißt, ruhig ein bisschen eher kommen. Da kann man sich noch 3D-Drucker und die Holzgeräte und die Metallgeräte und sich alles anschauen, was sie da so machen. Und ab 20 Uhr spielen wir dann, machen ein bisschen Party.
Sehr schön. Aber jetzt hören wir endlich mal hier in den Der Angriff der Grübelmonster hat begonnen rein. Und danach reden wir noch weiter.
Ja.
Und es geht los. Jetzt weiß ich endlich, wie der Song heißt. Der Angriff der Grübelmonster hat begonnen. Hervorragend.
Ja, oder Arbeitstitel Grübelmonster.
Ja. Nee, sehr, sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Schön. Es ist einfach alles schön.
Juhu.
Endlich habe auch ich den Positivismus wiedergefunden.
Ja, das war das Ziel.
Nein, ich finde also sozusagen auch, dass ihr die Möglichkeit habt, also du hast es ja vor uns auch gesagt, ihr seid keine professionellen Musiker, aber trotzdem lebt ihr ja eure Musik in ganz vielen Facetten aus.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, aber es ist auch, wenn man ein bisschen entspannter rangeht, sozusagen, ist das auch was, ist ja auch total schön. Ne? Also wir haben, Ganz am Anfang haben wir zusammen immer mit einer Band gespielt, ein paar Mal, die hieß Lego Sputnik, wo der Sören Grüner gesungen hat, der zwischendurch mal mit Kalthauser versucht hat, irgendwie Popstar zu werden, was nicht funktioniert hat, Gott sei Dank, weil es ganz furchtbare Musik war. Und der aber jetzt eine neue Band hat in Berlin, Voran Voran, mit unglaublich coolen Texten über auch so die Wendezeit und sehr persönliche Texte, biografische Texte, absolut starke Songs.
Finde ich auch, also ja.
Ja. Und wir haben ja am 3. Oktober haben wir Geburtstag gefeiert, 20-Jährigen, und da haben wir eben Voran Voran aus Berlin eingeladen. Die haben dann eben dort gespielt und das ist total schön. Ne? Und die sagen, brauchen die Geld. Ne? Und wir sagen, nehmt doch was. Und das ist irgendwie, und dann trinken wir alle einen Kaffee zusammen und quatschen, und das ist sozusagen alle, ja, es ist einfach schön, da auch zusammenzustehen, und auch gerade in Zeiten, wo das alles ein bisschen nervig ist und alles, wenn man so das Gefühl hat, dass das, was man so in den letzten 20 Jahren an zivilisatorischen Fortschritten erreicht hat, dass das so Schritt für Schritt wieder alles wieder weggeht sozusagen und man wieder in so eine ziemlich graue Zeit reinkommt sozusagen, wo man dann immer das Gefühl hat, das ist schon schön, weil man das nicht alleine ertragen muss. Und das macht ja Kunst auch, ne, die Leute zusammenzubringen und ja, Hoffnung zu tanken. Mhm. Ne?
Ja, das ist sowas ganz, ganz Typisches, wenn man so über Jubiläen spricht, dass man sich an seine Anfänge erinnert. Ich habe tatsächlich auch in Vorbereitung auf uns Zusammentreffen, ist mir sozusagen direkt in den Sinn gekommen, wann wir uns das erste Mal gesehen haben.
Auch schon ein paar Jahre.
Genau. Ich weiß nicht mehr ganz genau das Jahr. Ich weiß aber, dass es in Leipzig auf der Pop-Up war.
Ach ja, das kann sein. Stimmt, stimmt, ja. Genau.
Genau.
Da war irgendwas mit. Ging es da nicht auch um Rechte? Irgendwer hat mal, gab es hier CCC, hier diese ganzen. War das nicht auch Thema da? Irgendwie, ich weiß nicht mehr.
Genau.
Aber also das haben wir eben auch immer gemacht. Ne? Also wir haben tatsächlich so dieses klassische Bandzeug, was da immer so angeboten wird. Welche Rechtsform hat man? Wie ist das steuerlich? Was muss man bei Verträgen beachten? Wie und so weiter. Das haben wir alles gemacht und haben aber letztendlich gesagt, wir müssen da einen eigenen Weg finden. Das ist alles so anstrengend und so auch so, will niemanden hier im Raum zu nahe treten, so Vivi-mäßig. wo man einfach sagt, das ist doch nicht das, warum ich Kunst mache. Ne? Ich mache Kunst, damit sich Leute begegnen können, damit man mit Leuten ins Gespräch kommt, damit man relativ schnell auch zu coolen Sachen kommt, ne? die Spaß machen und so weiter. Und natürlich verstehe ich, dass das viele Bands machen, aber letztendlich auch Bands wie Kraftklub oder Blond, die haben sich da nie drum geht. Die kennen wir ja ewig, ne? Weil wir ja auch in der Chemnitzer Bandszene sozusagen immer auch relativ aktiv waren. Und ich habe erst Bandbüro gegründet, Mitgliedsnummer 1 zum Beispiel,
ja.
Na, weil wir damals eben das Problem hatten, dass wir mit den Proberäumen nicht klargekommen sind und wir gesagt haben, wir brauchen mal eine feste Proberaumsituation, jedes Jahr umzuziehen, das kostet so viel Zeit und Nerven. Und damals gab es ja noch Neonblocks und da war das ja erst dieses Zusammenkommen mit Bernd Bass und Lieders der Profi. Und da waren wir noch in der Theaterstraße und dann sind wir hierher gezogen. Und dann sind wir erst noch in die Theaterstraße gezogen, genau. Erst waren wir da auf der Kabelbachgasse, dann waren wir in der Theaterstraße und dann sind wir hierher gezogen. Und das war ja am Anfang, gerade in der Theaterstraße, haben wir dann noch gefragt, habt ihr mal ein Regal für uns? Wir können uns keins leisten. Und haben den Regal von uns abgegeben und so. Und die haben sich nie darum geschert, um dieses ganze Wirtschaftliche oder irgendwas, ne? Weil es dann auch, wenn man sich halt auf die Musik konzentriert, dann auch Leute gibt, die sich darum kümmern. Mhm. Ne? Irgendwie, also die findet man dann schon, ne? Wo dann,
da ist aber ja so in den letzten Jahren, also wenn man da so drüber nachdenkt, ist ja auch dieses Verhältnis gekippt, ne? Also sozusagen dieses, der Künstler macht nur Kunst.
Ja.
Das ist ja eigentlich nicht mehr so.
Nee, also ich denke, das sollte so sein. Hm. Ja, das, also zumindestens, der Hauptfokus des Künstlers sollte natürlich auf der Kunst liegen, ne, und auf dem, was er macht und das zu entwickeln und das zu sozusagen auch in sich reinzuhorchen und auch lange in sich reinzuhorchen und versuchen, neue Wege zu gehen und nicht sozusagen im Grunde diese ganze businessgenehme Musik, ne, die macht halt jetzt mittlerweile AI, ne, da kannst du halt einfach, gehst du in irgendwie Donner rein, sagst, mach mir mal ein Ska, Oldtime Ska mit dem und dem Text, ne, und dann singt da eine durchaus ausgebildete Frauenstimme, singt dann halt diesen Text darunter in Ska, und das klingt alles ganz nett, das lebt irgendwie nicht, aber es ist okay, ne, und im Grunde immer diese das sind aber genau die Sachen, die ja angelegt werden von aus einer Wirtschaftsperspektive an Kunst, ne, wo du sagst, das muss stimmen und es muss ein ordentliches Instrument sein, muss ordentlich aufgenommen sein und so weiter. Und ich denke, es wird einfach viel wichtiger werden, dass es irgendwie Künstlerinnen und Künstler gibt, die sagen, ich habe eine bestimmte Vorstellung, die ist sozusagen auch mal schräg und experimentell und probiert was aus und bleibt dann dran und entwickelt das weiter und macht dann halt was wirklich Neues, ne, und versucht sich nicht so sehr an diesen, ja, an diesen Vorgaben zu orientieren, die da halt sind, auch was die Rechtsform angeht und was Wirtschaft angeht und so weiter, sondern wo man einfach sagt, ja, das kommt dann schon. Ne? Also wenn es relevant wird, kommt das schon vorher, macht man halt nicht. Notfalls kommt man halt zu einem Verein wie solche e.V. und sagt, hier, kann ich das mal bei euch mit andocken. Geht.
20 Jahre solche. Das wäre ja fast an mir vorbeigewuppt, tatsächlich.
Naja, tatsächlich haben wir die Party gemacht im Subotnik, also die große, und haben dann auch, hatten auch einen Bilderbazar sozusagen, also sowas wie ein Kuchenbazar, bloß mit Gemälden, weil wir gesammelt haben für ein Projekt, wo eine Freundin von uns beteiligt ist, der es gerade nicht sehr gut geht, die ist auch schon ein bisschen älter und ja, und da haben wir sozusagen als Überraschung, haben wir sozusagen ihr Buchprojekt teilfinanziert, zumindest über den Verkauf von den Bildern. Sozusagen, das war dann auch Teil dieser Party, dieser Jubiläumsparty. Und so ist das eben, wie du greifst dann Hand in Hand, ne, irgendwie, und versucht man dann das eine mit dem anderen zu verknüpfen.
Und davon lebt ja Kultur, ne? Dass das nicht so solitär steht, sondern dass das.
Also das ist bei Musik ist ein bisschen schwierig, weil natürlich immer alle versuchen, so eigenständig wie möglich zu sein. Und sozusagen, da ist tatsächlich das, also ich sag mal so, wir haben viele Bands kennengelernt, die solidarisch waren. Also haben wir Zeit für eine Episode?
Ja, haben wir.
Wir haben 2007 haben wir in Moskau gespielt, zum Europatag. Gab es in Moskau einen Europatag, alles voller Europafahnen, vom Kreml richtig, also auf dem Roten Platz. Und da trat aus jedem europäischen Land trat ein Kulturakt auf. Wir hatten unseren Flug gebucht nach Novosibirsk. Die deutsche Botschaft rief an und sagt, ihr seid doch sowieso in Moskau, wenn ihr nach Novosibirsk fliegt. Dann könnt ihr doch auch gleich habt ihr Bock auf dem Roten Platz zu spielen? So, dann haben wir gesagt, na klar, das ist geil. Und dann abends nochmal im Boki Park. Da habe ich gesagt, ja, mach mal. Und da haben wir gespielt, jedenfalls war alles ganz, ganz nett. Und abends sollten wir im Gorki Park spielen und die haben uns nicht reingelassen, weil irgendwie das Botschaftsauto nicht angemeldet war, irgendwas. Und da haben die uns sozusagen nicht aufs Gelände gelassen. Stand ein Soldat mit einem Gewehr und er hat gesagt, nee, hier gibt's nichts rein. Unsere Fahrerin von der Botschaft ist rumgerannt und gesagt, Artisti, die Künstler, Katastroph. Und so, und wir sollten da als Erste spielen und das ist sozusagen. Und wir haben 18 Uhr sollten wir spielen. Und 18 Uhr war das dann erst geklärt. Da sind wir da erst reingefahren. Und es stellte sich raus, dass eine tschechische Band aus Prag, die eigentlich an dritter Stelle spielen sollte, quasi sozusagen auf den ersten Platz gerutscht ist, damit wir trotzdem noch spielen können. Und wir konnten dann an dritter Stelle spielen. Sagen. Und das war so cool, dass sie das gemacht haben, weil das hätten sie ja nicht gemusst, ne? Und es ist ja, man versucht ja immer als Band so spät wie möglich zu spielen und so weiter. Und das haben sie wirklich, es war wirklich total nett, dass sie das gemacht haben. Und da haben wir die dann eingeladen, da ist eine richtige Freundschaft draus geworden. Und ja. Und Agave 9 hieß diese Band. Und ja, mit denen haben wir dann ganz viele Konzerte noch gespielt, sind auch auf Tour gewesen durch Tschechien. Und habe ich auch mit zwei von dreien habe ich auch noch Kontakt jetzt. Also wir schreiben uns noch ab und zu mal, die Band gibt's schon lange nicht mehr. Aber die sind sehr nett. Und so lernt man immer wieder nette Bands kennen. Wir haben ganz viele Arschloch-Bands kennengelernt, wo ich sage, sind meistens die gewesen, die sich selber als unglaublich professionell beschreiben würden. Die sozusagen dann, wo man sagt, naja, wenn die bitte die Kirche im Dorf lassen würden, dann könnte man auch mit denen total nett umgehen. Aber die dann alles sehr, sehr ernst nehmen, sozusagen. Meistens kommt man mit denen gar nicht so viel klar und hat auch gar nicht so viele schöne Erlebnisse mit denen, weil das dann eben doch funktioniert über dieses Solidarische, funktioniert es einfach besser. Ne?
Du hast gerade schon gesagt, sozusagen, dass ihr sehr viele Erlebnisse hattet. Du hast es vor uns gesagt, ihr habt knapp 1000 Konzerte gespielt oder das 1000. Konzert steht an. Wenn du so überlegst, ist dir sozusagen, ihr habt ja auch nicht nur in vielen verschiedenen Ländern gespielt, ihr habt auf Dächern gespielt, in Straßenbahnen, auf Baustellen.
Ja, in verschiedenen Orten.
Genau. Was war denn so der verrückteste Auftritt, den ihr hattet?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil es gab natürlich welche, die waren einfach vom Setting her. Also wir haben jetzt zum Beispiel in der Parkeisenbahn gespielt, in so einem Vierersaal. Das war einfach räumlich sozusagen schwierig, ne? Dass wir sozusagen da klargekommen sind, hat auch funktioniert und hat auch Spaß gemacht sozusagen. Und es war natürlich auch kein solches Publikum, sondern es waren halt Leute, die halt mit der Parkeisenbahn fahren wollten. Und wir haben da gespielt, das war eigentlich sehr schön. Der hatte uns der Parkeisenbahn sozusagen hat gefragt, wollt ihr da nicht mal spielen? Ich sagte, ihr könnt überall spielen. Wir haben gesagt, ja, kriegen wir schon hin. Also wo es eher so sportlich war, auch auf dem Baugerüst, das war auch ziemlich wackelig und ziemlich sportlich. Dann gibt es so Auftritte, die einfach, also wir haben an der Zentralen Universität in Minsk gespielt, in Weißrussland. Und da war so ein richtiger Audimax, ne? Also eine Riesenbühne und wir saßen da drauf und haben da auch unser Ding gemacht und haben dann so eine Ballade gespielt und plötzlich waren vielleicht so, wahrscheinlich übertreibe ich, 500 Studenten da und da haben wir so eine Ballade gespielt und dann packten die plötzlich alle ihre Handys aus und machten diese Lampen an und das kannten wir nicht, also das hatten wir noch nie erlebt vorher und machten so, und das war, wow, so, wo man so überrascht war total, ne, was da ging. Gibt immer wieder coole Sachen. Ne? Wir haben im alten Esperanto auf der Zwickauer Straße haben wir mal gespielt und da haben wir gesagt, passt auf, wir haben 40 Lieder oder 50 Lieder im Programm, ne, die könnten wir alle spielen und wir wollen die aber nicht immer alle üben, weil das immer so aufwendig ist. Wir wollen 10 Lieder aus unserem Live-Programm raustun. Und haben so eine Party gemacht dazu, haben, was weiß ich, da 40 Leute eingeladen, die sind alle da hingekommen und dann haben die ja alle Lieder vorgespielt und dann sollten die sozusagen, haben die Zettel gekriegt und da hatten tatsächlich zwei damals, hatten eine Guerilla-Aktion geplant, wo die gesagt haben, alle Lieder müssen drin bleiben. Ja, streicht einfach durch, macht eure Stimmzettel ungültig. Die sollen üben. Stand schon drauf, die sollen üben. Und das fand ich zum Beispiel total geil. Ne? Das war eine total schöne Idee. Wir hatten schon Bandgeburtstage, da haben wir alle eine Torte gekriegt. Ne? So einfach so, also ohne dass wir es wussten, sozusagen, das ist, so solche Sachen sind übelst schön, weil man merkt, man hinterlässt irgendwie Fußspuren. Ne? Und das hilft Leuten. Und das ist wirklich ein schöner Moment.
Ja, das finde ich, klingt sehr schön und ist ja auch das. Und wenn du hast ja jetzt schon sehr vielfältig auch oder auch sehr gut beschrieben, dass es ja diesen einen verrückten Moment nicht gab. Und wenn du jetzt auf 20 Jahre solche zurückblickst. Jetzt frage ich wieder nach einem Moment. Welcher Moment steht denn sinnbildlich für solche? Wo du sagst, das sind solche in ihrer Essenz. Wir hören so ein bisschen Hintergrundmusik, weil wenn wir 20 Sekunden Pause haben.
Entschuldigung. das ist eine schwierige Frage, weil solche eben, selbst, wie ich es vorhin schon mit der Musik erzählt habe, selbst welcher Teil, wenn du mich jetzt fragen würdest, welcher Teil der Musik ist richtig solche, ja, ne, wo ich sagen würde, nee, es gibt halt verschiedene Parts und verschiedene Sachen, die da zusammenspielen und genauso ist es bei unseren Auftritten und bei der ganzen Geschichte gewesen. Das ist quasi ein Mosaik, ne, wo man sagt, welches Teil von dem Mosaik ist jetzt am schönsten, wo ich sage, ist schwierig für mich zu sagen, ne, oder ist, welches Teil von Mosaik steht für das ganze Mosaik, wo ich sage, nee, so funktioniert ein Mosaik eben nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich eher so, dass es sozusagen ganz viele Sachen gibt. Als meine Tochter das erste Mal einen solchen Song gesungen hat, Das ist ein absolut geiles Erlebnis gewesen. Also, wo ich so gedacht habe, krass. Ne? Gott. Ja. Ne? Und tatsächlich, Gott sei Dank, meine Familie findet das ganz gut. Also findet auch die also solche ziemlich gut. Die kommen da auch öfter mal zu Konzerten. Hm.
Na, ich habe gehört sozusagen, Menschen, die man kennt, da bewertet man die Musik besser. Also.
Ja, naja, ich glaube, gerade auch meine Kinder habe ich sehr frei erzogen. Die sagen dann schon ihre Meinung, wenn sie es Rotz finden und so. Und das ist aber, das ist wirklich, wirklich sehr schön. Und ja, ich glaube, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, es ist wirklich cool. Das ist sehr schön. Wie gesagt, ich fand es auch schön, dass es, dass wenn du auf dem Warnstreik stehst, ne, wir haben ein Lied, das heißt Supergaul. Da geht es darum, dass einmal alles schneller wird, immer alles schneller wird und man der Gaul ist, der sozusagen immer angetrieben wird. Und das habe ich bei einem Warnstreik bei VW gespielt. Ne? Und die Leute verstehen das viel klarer. Ne, als wenn man das sozusagen am Abend bei einem Glas Rotwein hört und so und sagt, aha, interessant. Ne? Und da kommen eben die Leute beim Warnstreik, die kommen dann um 11 raus von den Förderbändern. Ne? Und das Spiel ist, es muss immer alles schneller gehen. Die sagen, oh ja, yeah. Und die verstehen das dann ganz anders. Und das ist sozusagen, das ist eigentlich das Schöne, dass es sozusagen, dass an ganz vielen Ecken einfach immer dasselbe ist, ne, wo man sagt, eigentlich könnte es so einfach sein, die Menschen wollen ja alle irgendwie dasselbe, ne, ein bisschen Ruhe, gar nicht so viel Stress, trotzdem leben, irgendwie essen und ein bisschen Spaß haben und ist eigentlich nicht schwierig, ne, und das könnte man ja eigentlich leicht schaffen in unserer Welt, das zu erreichen, ne, ja. Aber ist eben immer noch ein bisschen Competition davor, naja, gut. Aber, naja, wir machen einfach viele Sachen. Haben jetzt Zusammenarbeit mit einem Chor. Es könnte sein, dass wir demnächst ein Unterprojekt vom Solche e.V. wird ein kleiner Chor sein, sozusagen, wo wir sich vielleicht auch ein bisschen Zusammenarbeit machen oder vielleicht auch nicht. Oder wo wir sozusagen im Grunde die Struktur stellen, Finanzstruktur und so weiter. Und das, was man manchmal so braucht, vielleicht auch für Fördergelder, vielleicht ein bisschen Struktur anbieten. Hm. Genau. Und ja, dann versuchen wir noch im November noch einen Comedian in die Galerie auf dem Brühl zu kriegen. Das ist auch ein solcher EV-Projekt vom solcher EV. Das müssen wir mal sehen, ob das klappt. Das hängt gerade alles ein bisschen in der Luft. Genau.
Ein sehr schönes und vielfältiges, ein buntes Mosaik sozusagen.
Ja, genau. Das gehört auch noch dazu dann.
Okay, dann kommen wir jetzt hier langsam dem Ende nahe. Ja, wir kommen dem Ende nahe, auch zeitlich gesehen kommen wir dem Ende nahe. Und zwar, wir hatten am Anfang 5 Songs rausgesucht. Alle 5 Songs habt ihr schon gehört. Und es gibt noch einen Song von Solche, den wir euch gerne spielen wollen würden. Und zwischen zwei Moderationen hat mir Holm vor uns gesagt, um was es in dem Song geht. Und jetzt erzähl doch mal was. Ich habe das so verstanden, das ist eigentlich der Begrüßungssong für alle, die nach Chemnitz kommen.
Ja, genau. Also wir haben im Bahnhof haben wir so eine große Vitrine. Die haben wir gemietet als Verein. Und die nutzen wir, falls mal eine Veranstaltung ist oder irgendwas. Meistens schaffen wir es dann doch nicht, das reinzuhängen. Und da hängt aber normalerweise immer ein großes solche Plakat auf Leinwand sozusagen, wo ein bisschen was über die Band drin drauf steht und wo aber eben auch ein QR-Code drauf ist, der zu einem Song führt. Und der führt zu diesem Song. Der heißt Stadt. Und handelt davon, dass sozusagen Leute immer Kunst machen. Ich habe das damals, war die Situation, dass ich einen Freund hatte, der war Elektriker und hatte einen ganz körperlich total anstrengenden Job und machte immer die Woche Probe. Na, und ich fand das absolut faszinierend, ne, dass da sozusagen ging nichts ran, ne, ist immer zur Probe gegangen. Und ich habe das so gedacht, das ist so krass. Ne, das war das, also wenn man auch so körperlich müde ist, weil man einfach auch eine ganz körperlich anstrengende Arbeit hat und sich dann trotzdem noch aufzuraffen und zu sagen, ah, ich gehe jetzt dahin und wir machen das Songs und wir machen das und da ist es so ein bisschen so entstanden, sozusagen, dass das ein Lied über die Stadt, die irgendwie nicht satt wird, sondern immer noch was will und immer noch sagt, da muss doch noch mehr sein als das, was wir jetzt hier haben.
Okay, dann würden wir uns mit diesem Song tatsächlich hier verabschieden und An dieser Stelle muss ich natürlich sagen, mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Ich hatte Redaktion und Musikredaktion. Musikredaktionell wurde ich von Holm natürlich unterstützt. Das hätte ich alleine nicht geschafft. Genau. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass euch das Interview, die Sendung gezeigt hat, dass solche eben keine Musik für den schnellen Applaus machen. Sie machen Musik, die bleibt, weil sie Räume schafft für Nachdenken, für Begegnung, für das, was wir miteinander erleben und miteinander teilen können.
Ja, das hast du schön gesagt. Aber schneller Applaus ist auch nicht schlecht.
Okay.
Vielleicht geht ja beides.
Na, wir versuchen das mal. Wir arbeiten auch daran, dass wir mal vor 5000 Menschen spielen können.
Sehr gut.
Okay, also in diesem Sinne hören wir jetzt noch, ich muss den Song noch raussuchen. Holm, du darfst dich auch noch verabschieden.
Ja, es hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr, sehr schön. Ein paar Gedanken sind mir auch das erste Mal gekommen, sozusagen. Weil wenn man so in gefragt wird und dann auch gezwungen ist, darüber nachzudenken, gerade auch mit den Momenten, ist dann immer, da habe ich glaube ich noch nie drüber nachgedacht, vielleicht beim 30-Jährigen, dann, wenn wir dann wieder ein Interview machen, dann habe ich da vielleicht eine Antwort drauf.
Okay, der Song heißt Draußen in der Stadt, ist es
ja, genau, Draußen in der Stadt, und das ist vielleicht noch eine kleine Geschichte dazu, das ist ja auch aus diesem Draußen in der Stadt Plus, ist mit Ludwig Streng, hat da ein Akkordeon gespielt. Und das ist, darf ich noch ganz kurz kleine?
Ja, alles gut. Erzählen? Also wir haben noch ein paar Minuten tatsächlich Zeit. Okay. Also.
Und zwar ist es so, dass der Ludwig Streng macht ja schon ganz lange Musik bei uns. Der spielt mit bei Quichotte und verschiedenen anderen Projekten. Da haben die so Mikisto Theodorakis Lieder gemacht und so. Verschiedene so, wie soll ich sagen, Projekte, die so ein bisschen so diese Widerstandsvolkskunst machen, so Liedermacher, die aber jetzt eher so politisch auch aktiv waren, wie zum Beispiel eben Mikisto Theodorakis. Und der hat ein Akkordeon gespielt bei einer Band, die hieß 456. Das war mal eine Chemnitzer Band, die eigentlich ein übelst geiles Album gemacht hat. Und da war ich ganz großer Fan und die haben mich eigentlich auch ein bisschen dazu gebracht, sozusagen überhaupt auch Wert auf Texte zu legen und sich da reinzuknien und zu kämpfen, dann auch, dass es so passt und dann immer auch weiterzuarbeiten. Meistens ist es ja so, dass man einen Text schreibt und dann viele Leute sagen, so, jetzt habe ich einen Text, fertig. Mhm. Ja, und bei mir ist es eben so, dass ich dann über die Texte nachdenke und das noch verändere und das noch verändere und dort noch was reinmache und das sozusagen den Text noch zielgerichteter zu machen. Also ich arbeite sehr viel dann noch am Text. Und das ist mir damals bei der Band, bei dieser 456 Band, ist mir das auch so aufgefallen. Und habe ich das auch schätzen gelernt. Und dort hat er eben auch schon mal bei einem Lied Akkordeon gespielt und ist dann sozusagen, hat jetzt wieder bei uns sozusagen gespielt, keine Ahnung, 30 Jahre später, sagen bei uns das gespielt. Und das war eine total schöne Sache, dass der da auch Zeit und Lust hatte und eben zu meinem 50. Geburtstag im Februar eben auch mitgespielt hat hier bei meiner Party. Sozusagen hat er ja auch nochmal einen Song mitgespielt. Das war wirklich ziemlich cool.
Schön. Dann, bevor wir den Song hören, muss ich natürlich, wenn du was erzählst, dann arbeitest du das ja natürlich auch in mir. Und dann komme ich wieder um die Ecke mit irgendwas. Also tatsächlich, also ich bin zwar an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, aber tatsächlich befasse ich mich ganz viel mit Kreativität und habe darüber tatsächlich auch ein Paper, wo ich mit über 50 Musikern gesprochen habe, wie die Musik machen.
Ja.
Und viele sozusagen, also ich habe vor allem so diesen Metal-Rock-Bereich gehabt und dann habe ich auch mal einen Workshop an der Popakademie Mannheim gemacht. Und das sind natürlich keine Rock- und Metal-Musiker dort.
Ja.
Und die haben halt gesagt, nee, wenn der Text steht, dann steht der Text. Da wird er nicht mal dran gefeilt.
Ja.
Und ich kann mir das halt nicht vorstellen, weil ich das sozusagen, wenn ich sozusagen einen Song habe, wo der Text wichtig ist, dann arbeite ich doch an diesem Text, dass der wirklich ausgefeilt ist, dass die Verbindungen stimmen. Und
also ich sag mal so, es ist ja bei Kunst, ist ja so, also man könnte ja sagen, das Kunstwerk ist ewig. Ne? Also man könnte immer dran arbeiten. Aber der Punkt ist ja der, dass man irgendwann einen Punkt finden muss, wo man sagt, so ist Schluss. Bei uns ist es meistens das Album, wo man sagt, okay, vorm Album alles, was du ändern willst, mach das vor dem Album. Wenn das Album mal steht, bleibt's auch. Mhm. Aber wir haben jetzt auch gerade wieder an dem Lied rumgewurstelt und haben da ein anderes Ende gemacht, weil wir sozusagen gesagt haben, es muss musikalisch ein bisschen anders werden. Genauso ist es auch mit den Texten. Manchmal ändere ich das Sachen, manchmal ist die stimmt was an der Rhythmik nicht, an der Betonung nicht so ganz. Mhm. Manchmal ist es vom Inhalt her, dass man sagt, ach, eigentlich totaler Quatsch. Mhm. Ne? Ich habe zum Beispiel ein Lied, da heißt es, da ging es irgendwie, wollte ich taube Nuss ausdrücken. Mhm. Ne? Und da geht es irgendwie um Nüsse. Und dann habe ich gesagt, Hülsenfrüchte wachsen taub. Weil ich irgendwie der Meinung war, dass Nüsse Hülsenfrüchte sind. Und irgendwie 2 Jahre später kommt jemand, also in dem Fall der Cajonist, und sagt, ey, Nüsse sind doch keine Hülsenfrüchte. Ich sage, ach scheiße. Und da habe ich aber herausgefunden, dass Nüsse Birkenfrüchte sind. Also in irgendeiner biologischen Sache gibt es dann irgendwann so eine Unterteilung in Birkenfrüchte und Nicht-Birkenfrüchte. Und da steht dann die Nuss und irgendwie drunter. Und da habe ich dann halt eben statt Hülsenfrüchte singe ich jetzt Birkenfrüchte. Wachsen taub. Und das ist, also es gibt doch manchmal so ganz inhaltliche Änderungen, ne, wo man sagt, hey, das macht ja gar keinen Sinn, und manchmal auch von der Richtung her, und wo man ein paar Sachen ändert, oder man sagt, das ist eigentlich eine Sache, die passt besser an den Schluss, dass man Strophen tauscht oder so. Das kommt schon auch so vor, also auch nach dem Album, aber eigentlich ist die Hauptarbeit wird vor dem Album gemacht, sozusagen, wo man dann auch nochmal drüber geht, sich auch Titel überlegt. Das haben wir jetzt erst, jetzt zum harten Auftritt am Samstag. Da haben wir das thematisiert, dass sozusagen, dass es immer so am Anfang immer so einen Arbeitstitel gibt, der meistens ein Wort aus dem Refrain ist oder so irgendwas, was sozusagen oder der Text ganz am Anfang der Text, die ersten 3 Worte oder die ersten 4 Worte des normalen Textes, wo man die ganze Zeit das als Titel benutzt. Und immer wenn wir ein Album machen, mache ich mir dann wirklich Gedanken um den Titel. Na, da setze ich mich hin und sage, was ist denn jetzt der Titel von dem Lied? Ne? Und der hieß natürlich dann ganz anders. Und natürlich benutzen dann immer alle noch diesen Arbeitstitel. Ne? Und dann schreibe ich auf die Setlist irgendwie, keine Ahnung, Veränderung und eben nicht Delta Blues. Und dann sagen alle, Veränderung, was ist das für ein Lied? Dann sage ich, Delta Blues. Und dann sage ich, ja. Und das ist ja auch eine Form der Veränderung des Lieds, ne? Dass man dann sagt, okay, das kriegt dann sozusagen wirklich, wenn ein Album kommt, so einen letzten Schliff. Und dann wird das fertig gemacht. Und dann kann man das auch loslassen, sozusagen. Und kann sagen, es ist dann aufgenommen. Man kann sich das immer anhören, wenn man will. Und jetzt kann man auch neue Sachen machen.
Ja, aber das ist ja sozusagen auch der, was du so beschrieben hast, dieser Unterschied zwischen Platte und Live. Weil Live kann ja so ein Song einfach mal noch einen extra Schlenker haben.
Ja, genau. Das ist also, das machen wir auch. Also wir haben tatsächlich auch ganz, ganz verschiedene Sachen. Wir haben zum Beispiel einen Song, der heißt Geschoss. Der ist eigentlich ganz schnell. Und dann haben wir den irgendwann mal aufgenommen, haben gesagt, lass uns den doch als Ballade spielen. Ne? Und dann haben wir den sozusagen auf das Album, das ist so ein Live-Album, da haben wir den dort eben ganz langsam gespielt. Ne, weil wir da einfach mal Bock drauf hatten und das so ein bisschen machen wollten. Und da gibt es sowas passiert schon manchmal, so ein bisschen experimentieren, macht auch schon Spaß. Mhm. Gerade wenn man eben Songs zumindest 800 Mal gespielt hat, live, wo man dann sagt...
Muss es jetzt wirklich auch sein.
Also wir haben zum Beispiel Supergirl, haben wir zum Beispiel bei unserem letzten Auftritt nicht gespielt. Mhm. Na, weil da wird dann einfach sagen... Oh. Muss auch nicht sein, dass wir das immer spielen.
Aber sind denn eigentlich auf eurer Party, wo Songs rausfliegen sollten, sind denn dann irgendwann Songs rausgeflogen? Oder?
Nee, wir haben alle gestritten. Das war auch ziemlich witzig. Also wir waren ja auch nicht böse und angepisst. Wir haben gesagt, das ist ja so geil. Ne? Das ist eigentlich, ist das ja noch viel mehr, wie soll ich denn sagen, ein Ritterschlag, wenn die Leute sagen, nee. Wir wollen nicht, dass ihr was streicht. Ne? Obwohl wir sagen, wir wollen es streichen, sozusagen. Das war ziemlich schön.
Sozusagen. Okay. Das kam mir jetzt gerade, weil du gemeint hast, den haben wir dann rausgeworfen. Hab so gedacht, wurde das denn auch abgestimmt?
Nee, also wie gesagt, man spielt dann nie das ganze Programm. Also mittlerweile sind wir bei 60 Liedern oder so. Das spielt man nie.
Das wäre auch ziemlich lang, oder?
Ja, also das wären so, denke ich, so 3 Stunden, 3,5 Stunden könnten wir jetzt schon hin und weg spielen.
Ohne dazwischendurch noch zu reden.
Ja, ohne zu reden. Mit Reden sind es 4. Und... Ja, und das spielen wir nie ganz. Also das ist auch illusorisch, weil man sich das auch gar nicht merkt, alles so genau. Mhm. dafür ist es dann doch wieder zu komplex.
Okay, ich glaube, unsere Sendung war heute auch sehr komplex.
Ja,
also,
ich hoffe.
Holm, ich danke dir, dass du so offen erzählt hast. Ja, ich fand das sehr, sehr interessant.
Ja, das ist schön.
Genau, gut.
Das war Metal Minds The Pit Unplugged, lief auch als Radiosendung, als Musikbetriebsbericht. Habe ich euch in dem Artikel von metal.de mitverlinkt, so dass ihr die Radiosendung auch mit Musik hören könnt, wenn ihr das möchtet. Mein Name war Diana Heinbucher und ich habe euch wie gewohnt durch den Metal Minds The Pit Unplugged Pit geführt.
Und wir verabschieden uns mit Draußen in der Stadt, gemeinsam mit Ludwig Streng, auf der Raus aus dem Schatten Plus.
Genau.
Was das Debütalbum von Seuche ist.
Genau.
Genau, ich wünsche euch damit ganz viel Spaß. Habt noch einen schönen Abend.
Okay. Tschüss. Metal Minds.